Steven Greenblatt, die Geschichte von Adam und Eva, der mächtigste Mythos der Menschheit. Woher kommen wir? Was sollen wir hier? Und warum sind wir, wie wir sind? Die richtig großen Fragen der Menschheit sind, zumindest zu Beginn des 21. Jahrhunderts, schwer bis gar nicht zu beantworten. Doch was, wenn es eine Geschichte gäbe, die sich anschickte, all diese Fragen zu beantworten? Eine solche Geschichte ist die Erzählung von Adam und Eva. Wir wissen heute zwar, dass wir nicht von Paradiesbewohnern, sondern von Menschenaffen abstammen. Geprägt hat der Mythos um Adam und Eva unsere abendländische Kultur und unser Denken aber dennoch wie kein zweiter. Er beeinflusste, wie wir uns selbst sehen und wie wir uns verhalten. Wie ausgerechnet diese Geschichte, die in der Bibel bloß anderthalb Seiten einnimmt, eine solche Strahlkraft entwickeln konnte und unser Denken selbst heute noch prägt, das erfährst du in diesen Blinks. Blink Nummer 1. Die Geschichte von Adam und Eva prägt unsere Gesellschaft seit ihrer Entstehung. Da wir uns in den nächsten Blinks intensiv mit Adam und Eva auseinandersetzen wollen, sollten wir zunächst unser Wissen um sie auffrischen. Fassen wir die Erzählung also noch einmal kurz zusammen. Nachdem Gott die Welt erschaffen hat, erweckt er Adam, den ersten Menschen. Adam, hebräisch für Mensch, ist zunächst dafür zuständig, den Tieren Namen zu geben. Gott erkennt jedoch bald, dass Adam einsam ist und jemand Ebenbürtiges an seiner Seite braucht. Daraufhin lässt Gott Adam in einen tiefen Schlaf fallen, entnimmt eine seiner Rippen und schafft daraus Eva. Adam und Eva leben nun nackt und unschuldig im Garten Eden. Ihr Aufenthalt ist lediglich an eine Bedingung geknüpft: keine Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen, denn diese bringe den Tod. Eine Schlange überredet Eva jedoch dazu, eine solche Frucht zu probieren, und Eva verführt auch Adam dazu. Nachdem beide von der Frucht gekostet haben, erkennen sie plötzlich, dass sie nackt sind und verhüllen sich mit Feigenblättern. Als Gott dies sieht, verbannt er die beiden aus dem Garten Eden. Adam und mit ihm alle Männer bestraft er mit schwerer Feldarbeit. Eva und alle Frauen sollen von nun an schwere Schmerzen bei der Geburt plagen. Außerdem soll die Frau dem Mann untergeordnet sein, da sie ihn zur Sünde verführte. Dies ist in leicht gekürzter Fassung die Geschichte von Adam und Eva, wie sie auch im Alten Testament zu lesen ist. Über Jahrhunderte wurde die Geschichte immer wieder neu verarbeitet und ist Teil zahlloser Predigten, Gedichte und Interpretationen. Doch warum? Was macht die Erzählung so faszinierend und wieso bleibt sie bei uns? Eine Erklärung dafür ist, dass sie beinahe das gesamte menschliche Dasein auf engstem Raum erklärt. Woher kommen wir Menschen? Wieso ist das Leben so hart? Woher kommt unsere Scham? Warum sind wir so, wie wir sind? Die Geschichte von Adam und Eva verleiht diesen Themen Sinn und Zusammenhang. Dass sich bei einer solchen Dichte so viel in sie hineininterpretieren lässt, macht sie zusätzlich faszinierend. Viele Menschen glaubten über Jahrhunderte hinweg wörtlich an sie. Einige tun das sogar immer noch. Dieser Glauben hat unser Weltbild geprägt, denn auf diese Weise wurde die Geschichte tatsächlich real. Warum Menschen wörtlich an sie glaubten, schauen wir uns später noch an. Im nächsten Blink werfen wir aber erst einmal einen Blick auf mögliche Quellen der Erzählung. Blink Nummer 2. Es gibt zahlreiche Quellen und Versionen von Adam und Eva. Glaubt man dem christlichen Entstehungsmythos, dann diktierte Gott die Geschichte von Adam und Eva direkt und wörtlich an Moses. Die Geschichtsforschung ist da allerdings anderer Ansicht. Sie nahmen die weltbekannte Erzählung genauer unter die Lupe. Gesichert ist demnach, dass der Schöpfungsmythos in der Zeit nach der Eroberung Jerusalems durch Babylon entstand. Jerusalem wurde im Jahr 597 vor unserer Zeitrechnung erobert. Die babylonischen Eindringlinge verschleppten die an Jahwe glaubenden Bewohner Jerusalems, die Hebräer, nach Babylon, wo man sie über Jahrzehnte lang gefangen hielt. Auf diese Weise kamen die monotheistischen Hebräer mit zahlreichen anderen Religionen und Schöpfungsmythen in Kontakt, unter anderem dem Gilgamesch-Epos der Babylonier, das viele Motive enthält, die wir auch bei Adam und Eva wiederfinden. So zum Beispiel einen Menschen aus Lehm und eine Schlange, die Unsterblichkeit raubt. Zufall? Wohl kaum. Nach dem Fall Babylons kehrten die Hebräer nach Jerusalem zurück und begannen, ihren Glauben schriftlich festzuhalten. In dieser Zeit entstand auch der Schöpfungsmythos. Den Glaubensschriften kam dabei eine konkrete Aufgabe zu. Sie sollten die Identität der Hebräer festigen, um das Volk wieder auf den richtigen Weg zu führen. Dazu mussten die Schriften auch enthalten, wie Jahwe die Gefangenschaft der Hebräer durch die Babylonier hatte zulassen können. Ein solches Schicksal ließ sich schließlich nur durch einen erzürnten Gott erklären. Und wieso Gott zornig war und wer ihn zornig gemacht hat, das steht im Mythos von Adam und Eva. Wie viele verschiedene Quellen in die heutige Version von Adam und Eva eingingen, ist dabei allerdings kaum abzuschätzen. Ebenso wenig ist bekannt, wie viele Redakteure es gab, also wie viele Menschen an der Geschichte mitgeschrieben haben. Bekannt sind aber beispielsweise die Nag Hammadi-Schriften aus den Jahren 350 bis 400 vor unserer Zeitrechnung, die ein ägyptischer Bauer im Jahr 1945 in einer Amphore fand. Diese enthalten Abschriften noch älterer, zusätzlicher Texte über Adam und Eva, die es jedoch nicht in die heute bekannte Version geschafft haben. Darunter befindet sich beispielsweise ein Text, in dem Eva die Heldin der Erzählung ist. Eine andere Version ist gar aus der Perspektive der Schlange erzählt. Klingt fast wie Fanfiction, doch diese Schriften existieren wirklich. Die Abschriften wurden allerdings von der offiziellen Kirche verboten und zerstört. Man vermutet heute, dass Mönche sie abgeschrieben und in der Amphore versteckt haben, damit sie für die Nachwelt erhalten blieben. Wir sehen also, die offizielle Version des Mythos bot schon immer Grund zum Streit. Doch nicht nur, welche Version der Geschichte die richtige ist, sondern auch, wie die Erzählung interpretiert werden sollte, war lange Zeit umstritten. Blink Nummer 3. Die Geschichte von Adam und Eva wurde nicht immer wörtlich interpretiert. Die Menschen, die in den Anfangstagen des Christentums lebten, hatten Aristoteles gelesen, waren bewandert in der Kunst des logischen Denkens und hatten bereits ihre eigenen Mythen und Götter. Wie gelang es da den frühen Kirchen, den Schöpfungsmythos um Adam und Eva glaubhaft zu verkaufen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zum Beginn der christlichen Zeitrechnung zurückgehen. Philos von Alexandria war der Erste, der vorschlug, die Schöpfungsgeschichte sinnbildlich zu lesen. Der zu Zeiten Jesus lebende Philosoph meinte, die Geschichten des Alten Testaments seien nicht als tatsächliche Ereignisse, sondern eher als allegorische Bilder zu verstehen. Und genau das war der geniale Trick, der den Stein dieser Erzählungen ins Rollen brachte. Denn jede Person, jeder Ort und jedes Ereignis in diesen Geschichten konnte nun für etwas anderes stehen. Beispielsweise sah Philos im Garten Eden keinen tatsächlichen Garten, sondern vielmehr ein Sinnbild der menschlichen Seele. Jede Erzählung wurde durch seine Lesart zu einem kleinen philosophischen Rätsel. Dies gab den Geschichten den nötigen Feinsinn, um sie auch in intellektuellen Kreisen zu etablieren. Sie wurden so zum Teil gesellschaftlicher Debatten und Diskussionen. Dass sich die allegorische Lesart allerdings langfristig nicht durchsetzte, lag vor allem an einem Mann, dem Bischof Augustinus von Hippo. Dieser lebte im 4. Jahrhundert und stammte ursprünglich aus Tagaste im heutigen Algerien. Augustinus war eigentlich ein berühmter Gelehrter, Dichter und Denker, doch ein Erweckungserlebnis ließ ihn zum Christentum konvertieren. Später gründete er ein Kloster und wurde zum Bischof. Augustinus verbrachte von da an seine Zeit damit, die Geschichte von Adam und Eva zu entschlüsseln. Er kam schließlich zu dem Schluss, dass es sich bei der Erzählung um eine wahre Begebenheit handeln musste. Um ein Ereignis, das tatsächlich so geschehen war und mit dem sich alles, was war, erklären ließe. Da er ein guter Redner und darüber hinaus gut vernetzt war, schaffte es Augustinus, seine Denkrichtung der gesamten Kirche einzubläuen. Menschen anderer Meinung wurden bald als Ketzer verurteilt. Doch diese wörtliche Interpretation des Mythos hatte weitreichende Folgen für das Selbstverständnis der Menschen. Blink Nummer 4. Die wörtliche Auslegung des Mythos hatte unangenehme Folgen für alle, vor allem für Frauen. Die wörtliche Auslegung von Adam und Eva veränderte die Menschen, denn plötzlich war der Mensch Sünder und für alles Leid auf der Welt selbst verantwortlich. Die Schuld und das damit einhergehende schlechte Gewissen war allen Menschen nun bei ihrer Geburt schon mit in die Wiege gelegt. Denn Augustinus' Interpretation zufolge ist Gott der Gute, dass er auf der Welt so viel Leid zuließ, musste also einen guten Grund haben. Und genau diesen Grund fand Augustinus bei Adam und Eva. Denn bereits die ersten Menschen haben sich schuldig gemacht und diese Schuld an uns weitervererbt. Geboren war die Idee der Erbsünde. Mit diesem Gedankenkonstrukt lässt sich jedes Leid, vom Kindstod bis zu Pest und Cholera, als die gerechte Strafe Gottes für das sündige Wesen des Menschen interpretieren. Besonders sündhaft war für Augustinus der lustvolle Geschlechtsverkehr, der aus reiner Lust und nicht zum Zweck der Fortpflanzung begangen wurde. In seinem Verständnis führte nur die keusche Lebensweise nach dem Vorbild der Jungfrau Maria zu einem relativ sündenfreien Leben. Doch eben niemals ganz. Denn das Fatale an der Erbsünde war, dass der Mensch niemals von ihr loskam, egal wie reuevoll und keusch er auch lebte. Dies sorgte bei dem Menschen nicht nur für ein permanent schlechtes Gewissen, sondern auch für viel Angst. Denn schon bei geringsten Vergehen warteten wortwörtliche Höllenqualen. Die schlimmsten Folgen hatte die wörtliche Auslegung der Schöpfungsgeschichte allerdings für Frauen. So war es beispielsweise lange undenkbar, dass eine Frau eine Lehrerin für andere sein konnte. Schließlich hatte Eva Adam zur Erkenntnis in Form der verbotenen Frucht verführt. Und das war ja nicht besonders gut ausgegangen. Es scheint heute kaum mehr vorstellbar, doch eine solche Argumentation war bei einer strengen, wörtlichen Lesart der Bibel unwiderlegbar. Das Argument besaß die gleiche Gültigkeit wie heutzutage ein wissenschaftlicher Beweis. Genau dieses Narrativ der sündigen Frau wurde im Laufe der Geschichte immer wieder für alle möglichen Formen von Frauenhass und systematischer Unterdrückung genutzt. Das in der wörtlichen Auslegung der Schöpfungsgeschichte begründete Misstrauen gegenüber Frauen gipfelte in der mittelalterlichen Hexenjagd. Frauen wurden hier vollkommen entmenschlicht. Sie wurden beispielsweise als menstruierende Tiere bezeichnet und ihnen wurde unterstellt, mit dem Teufel im Bunde zu sein. Sie waren dafür verantwortlich, dass sich Krankheiten verbreiteten und dafür, dass der Wein schlecht wurde. Kurz, sie trugen Schuld an allem, was schlecht und böse auf der Welt war. Grund genug, sie brutal zu ermorden. Natürlich dachte nicht jeder so. Doch aufgrund einer übermächtigen Kirche konnten sich mildere Interpretationen lange Zeit nicht durchsetzen. Blink Nummer 5. Es gibt unzählige künstlerische Interpretationen der Geschichte von Adam und Eva, die uns viel über ihre Zeit erzählen. Bisher haben wir uns mit den verschiedenen Quellen und Auslegungen des Schöpfungsmythos beschäftigt. Wir sehen daran, wie wichtig die Erzählung von Adam und Eva für das Leben der Menschen war. Kein Wunder also, dass sich auch zahllose Künstler mit der Geschichte befassten. Adam und Eva sind eines der meistgemalten Paare der Kunstgeschichte. Allein an ihrem Motiv lässt sich die gesamte europäische Kunstgeschichte nachvollziehen. Die mit Abstand bekannteste Umsetzung des Mythos findet sich an der Decke der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Michelangelos Erschaffung des Adam, in dem Gott Adam mit ausgestrecktem Zeigefinger das Leben schenkt. Eine weitere ikonische Darstellung des Paares ist Albrecht Dürers Kupferstich Der Sündenfall aus dem Jahr 1504. Viele der ursprünglichen Darstellungen zeigten Adam und Eva nackt. Die Kirche ließ diese aus ihrer Sicht unsittlichen Bilder allerdings retuschieren, ein Ausdruck der zunehmend prüden Haltung, die die Kirche in Kunst und Kultur durchzusetzen versuchte. In der Neuzeit wurden viele der falschen Feigenblätter dann allerdings wieder entfernt, um den Originalzustand der Kunstwerke wiederherzustellen. Natürlich findet man den Schöpfungsmythos auch in der Dichtung. John Milton verewigte in dem Jahr 1667 Adam und Eva beispielsweise in seinem Epos Paradise Lost. Der Text ist bis heute ein Meilenstein der epischen Dichtung, denn nie zuvor erlebte man Adam und Eva so lebendig wie hier. Bemerkenswerterweise verwebt Milton die Schöpfungsgeschichte mit persönlichen Erfahrungen. Milton blieb nämlich bis zur Hochzeit in seinem 30. Lebensjahr keusch und leitete daraus eine moralische Überlegenheit ab. Sein Weltbild stürzte allerdings in sich zusammen, als seine junge Frau ihn nach nur einem Monat Ehe verließ. Nach diesem Ereignis sprach er sich für das Recht auf Scheidung aus. Milton begründete dies mit Adam und Eva. So habe Gott schließlich gewollt, dass der Mensch nicht allein bleibt. Doch in einer Ehe mit dem falschen Partner sei man noch einsamer als allein. Und das könne Gott unmöglich wollen. Dass Milton Adam und Eva als Liebespaar idealisierte, erzählt uns darüber hinaus auch viel über seine Zeit, in der man der romantischen Liebe generell viel Aufmerksamkeit schenkte. Die Deutungen Adam und Evas, seien sie nun theologischer oder künstlerischer Natur, sind immer auch Spiegel ihrer Zeit. Blink Nummer 6. Zu Beginn der Neuzeit wurde der Inhalt des Mythos wieder häufiger neu interpretiert. Die wörtliche Auslegung des Schöpfungsmythos nach Augustinus hielt sich bis ins späte Mittelalter. Danach entstanden auch weitere Deutungen der Geschichte. Die Erzählung wurde nun beispielsweise auch dazu genutzt, die Machtverhältnisse anzuzweifeln. So fragte der Priester John Ball englische Bauern im Jahr 1381, als Adam pflügte, Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Ball war überzeugt davon, dass der Adel eigentlich nicht existieren dürfe. Schließlich hatte Gott verfügt, dass jeder Mensch zu leiden und zu arbeiten hatte. Adam und Eva waren vor allem bei weniger privilegierten Menschen beliebt, beispielsweise den Diggers, einer Gruppe von Bauern, die sich im Jahr 1649 um den Schneider Gerard Winstanley gebildet hatte, um einige Meilen außerhalb von London Felder zu bestellen. Ziel der Diggers war es, so simpel zu leben wie das mythologische Paar im Garten Eden. Dabei stellten sie beispielsweise das Privateigentum in Frage. Denn auch im Paradies war alles für jeden frei verfügbar. Doch ihr Traum kam bald zu einem jähen Ende. Benachbarte Großgrundbesitzer, ohne Verständnis für ihre Lebensweise, verwüsteten ihre Felder und verjagten die Diggers aus ihrem selbst geschaffenen Paradies. Mit dem Fortschritt der Wissenschaften hatte die Kirche zunehmend Probleme, die wörtliche Deutung der Schöpfungsgeschichte durchzusetzen. Wie konnte man beispielsweise nach der Entdeckung Amerikas weiterhin behaupten, dass alle Menschen seit Anbeginn der Zeit mit der Scham bestraft waren, wenn doch die Menschen in Amerika noch vollkommen nackt und schamlos herumliefen? Auch sonst begannen viele Menschen, die strenge Auslegung der Erzählung anzuzweifeln und auf logische Lücken hinzuweisen. Wen etwa sollte Kain, der Sohn von Adam und Eva, geheiratet haben? Nach dem Schöpfungsmythos hätte es außer ihm, seinen Brüdern und Eltern doch noch gar keine anderen Menschen geben dürfen. Der französische Diplomat Isaac de la Peyrère versuchte sich mit seiner sogenannten Prä-Adamiten-Hypothese an einer Lösung. Er mutmaßte im Jahr 1655, dass es neben Adam und Eva auch Menschen gegeben hätte, die außerhalb des Paradieses lebten. Adam und Eva wären somit nicht die Vorfahren aller Menschen, sondern lediglich Vorfahren der Juden und Christen. Seine These war ein diplomatischer Versuch. Sie sollte den Mythos nicht zerstören, sondern vor der zunehmenden Skepsis retten. Doch es blieb bei diesem Versuch, denn die Kirche sah die Sache anders. La Peyrère wurde gefangen genommen und musste seine Deutungen zurücknehmen. Zu La Peyrères Zeit entstanden aber auch andere, grundlegend neue Thesen über die Herkunft der Menschen, die mit dem Schöpfungsmythos konkurrierten. Wie genau, schauen wir uns im nächsten und letzten Blink noch einmal etwas genauer an. Blink Nummer 7. Mit der Aufklärung und der Evolutionstheorie wurden die Zweifel an der Schöpfungsgeschichte immer größer. Die Neuzeit stand ganz im Zeichen der Aufklärung. Der simple Glaube an einen Mythos schien nicht mehr zeitgemäß. Die Kirche verlor immer mehr an Autorität, sodass es nun möglich war, unangenehme Fragen zu stellen. Woher nahmen Adam und Eva zum Beispiel den Faden, um die Feigenblätter zu einem Schurz zusammenzunähen? Die Philosophen der Aufklärung amüsierten sich über die wörtliche Auslegung der Bibelgeschichten. Für Voltaire war der Schöpfungsmythos nichts als eine lächerliche Lüge. Sein Dictionnaire philosophique war gespickt mit Religions- und Kirchenkritik. So wundert er sich mit dem anonym veröffentlichten Werk beispielsweise darüber, wie es sein kann, dass Gott ausgerechnet dem besonders kleinen und unglücklichen Volk der Juden die Wahrheit über Adam und Eva hatte zukommen lassen. Auch viele Schriftsteller ließen kein gutes Haar an der Schöpfungsgeschichte. Ein Jahrhundert nach Voltaire parodierte Mark Twain den Mythos. In Adam's Diary aus dem Jahr 1892 lässt er Adam notieren, dieses neue Wesen mit den langen Haaren ist ganz schön lästig. Es lungert herum und läuft mir ständig nach. Nur wenige Jahrhunderte zuvor wären solche Sätze undenkbar gewesen. Allen voran aber machte Darwins Evolutionstheorie die strenge Auslegung der Bibelmythen unmöglich. Seine 1859 in The Origin of Species vorgebrachte Theorie beweist, dass Menschen nicht von Gott geschaffen wurden, sondern nur ein weiteres Glied in der Evolutionskette sind und von den gleichen Vorfahren wie Affen abstammen. Darwin ist dabei ein zurückhaltender Autor. Adam und Eva erwähnt er mit keinem Wort und auch der Parodie brauchte er sich nicht zu bedienen. Zu bestechend waren seine mannigfaltigen Erkenntnisse, die eine Zäsur im menschlichen Selbstverständnis bedeuteten. Von nun an akzeptierten die meisten Menschen, dass sie weder die Krone der Schöpfung noch nach Gottes Ebenbild geschaffen waren. Das heißt aber nicht, dass die Geschichte von Adam und Eva damit zu Ende war. Ganz im Gegenteil, der Mythos lebte weiter. Und wir nutzen ihn heute immer noch, um über die Frage nachzudenken, was es heißt, Mensch zu sein. Das waren die Blinks zu Die Geschichte von Adam und Eva von Stephen Greenblatt. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Die Geschichte von Adam und Eva ist die wahrscheinlich bekannteste Erzählung der Welt. Gerade weil sie so wichtig für das Selbstverständnis der Menschen war, wurde viel über ihre richtige Deutung gestritten. Im Mittelalter setzte sich eine streng wörtliche Interpretation des Mythos durch, was düstere Folgen für das Selbstbild der Christen und vor allem für das Leben vieler Frauen hatte. Erst durch die Aufklärung und die modernen Wissenschaften konnte diese wörtliche Auslegung widerlegt werden. Doch vollkommen entzaubert hatte man die Geschichte dadurch nicht. Denn auch wenn wir nicht mehr wörtlich an sie glauben, verrät sie uns auch heute noch viel über uns selbst. Hast du ein Feedback für uns? Wir sind gespannt und würden uns freuen zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Die Geschichte von Adam und Eva als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.